Heute werden wir unsere Reihe in Brief von Paulus an die Kolosser fortführen. Der Hauptzweck von Paulus in seinem Schreiben dieses Briefes war es, falsche Lehre, Irrlehre entgegenzuwirken, die sich arg verbreitete in der Kirche in Kolosse. Und wie machte er das? Indem er ihn richtig eindrückte, das Motiv der Überlegenheit Christi und der Lehre von Irrlehre. In der letzten Woche haben wir gesehen, in Kapitel 2, Vers 16 bis 23, wie Paulus verschiedene Teile von der Irrlehre in Kolosse widerlegt hat. Und er hat gezeigt, dass es total leer ist und unwürdig im Vergleich mit der Wahrheit des Evangeliums Jesu Christi. Und doch ist es ein roter Faden in den Briefen von Paulus, dass nachdem er die drängenden theologischen Themen anspricht, die diesen Brief motivierten, er sie ermahnt, ein Bild malt, wie seine Leser leben sollten, aufgrund der theologischen Wahrheiten, die er eingesetzt hat, aufgezeigt hat. Die Passage, die wir uns heute anschauen, Kapitel 3, Vers 1 bis 4, dient als eine Art Überleitung zwischen diesen beiden Themen. Darin fasst Paulus zusammen die theologischen Wahrheiten, die er in Kapitel 1 und 2 aufgelegt hat, und er nutzt sie, um die Grundlage für die moralische Ermahnung in Kapitel 3 einzusetzen. Lass uns gemeinsam das Wort Gottes zu lesen in Kolosser Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Das ist das inspirierte, fehlerfreie, widerspruchslose Wort Gottes. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass wenn wir dein Wort untersuchen, dass du uns unsere Verstände erleuchtest, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns hier mitteilst durch den Füller des Apostels Paulus, dass du uns es hilfst, es nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern auf eine Weise, dass sie unsere Herzen berührt und unsere Handlungen anrührt, dass es uns verursacht, mehr wie dein Sohn zu sein. Wir bitten diese Dinge in den Namen und deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Wir werden heute zwei Teile untersuchen. Das christliche Leben in den Versen 1 bis 2 und dann die christliche Hoffnung in den Versen 3 bis 4. Das christliche Leben und die christliche Hoffnung. Was Paulus hier schreibt in Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, dann verbindet er unsere Passage mit Kapitel 2, die Verse 20 bis 23, die wir letzte Woche studierten. Lasst sie uns gemeinsam lesen erneut. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rührt das nicht an, kostet jenes nicht, betastet dieses nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebot nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches nicht und zur Befriedigung des Fleisches dienen. In diesen Versen bemüht sich Paulus sehr, den Kolossern zu zeigen, dass das Zeremonialgesetz des Alten Testamentes nicht mehr auf sie angewendet werden kann oder ihnen nicht mehr gilt. Und die Regeln und Ordnungen menschlicher Traditionen sind für sie wertlos. Warum? Weil sie gestorben sind in Christi Tod. Die Schatten und Vorbilder alttestamentlicher Zeremonialgesetze wurden in Christus erfüllt. Und die Gesetze und Bräuche von Menschen können nicht auf diejenigen, die gestorben sind, angewandt werden. Diejenigen, die von oberflächlichen Ordnungen der falschen Religion zum wahren Glauben gekommen sind, der eine wirkliche Auswirkung in ihrem Leben hat. In Christus ist die Schuld für unsere Sünde nicht nur bezahlt, seine Gerechtigkeit wird uns nicht nur angerechnet, sondern es wird auch ein Prozess begonnen in unseren Herzen. Das ist das Werk der Heiligung, wo der Heilige Geist Tag ein und Tag aus unsere Herzen verändert und unsere Begierden, dass wir mehr und mehr wie Christus werden. Und er gibt uns die Stärke und den Willen, ein Leben, das ihn ehrt, zu leben. Darüber spricht Paulus, wenn er sagt, dass wir mit Christus auferweckt wurden. Wir sind neu geworden und wir werden neu gemacht. Gemeinsam mit Paulus in Römer 6, Vers 1 können wir denjenigen antworten, die denken, dass wenn wir gestorben sind, können wir doch wie auch immer wir wollen leben. Er sagt, sollen wir nun sündigen, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisset ihr nicht, dass die, welche in Christus getauft wurden, in seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun begraben worden mit ihm durch die Taufe in den Tod, auf das, gleich wie Christus auferweckt worden ist aus den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wenn Paulus jetzt über diese Neuheit des Lebens in Kolosser Kapitel 3 spricht, dann zeigt er zwei damit verbundene, aber verschiedene Dinge, die der Gläubige tun sollte. Erstens, die Dinge droben suchen, von oben. Und zweitens, den Verstand auf die obigen Dinge ausrichten. Wir werden den zweiten Punkt zuerst anschauen. Was bedeutet es, unseren Verstand auf die Dinge von oben zu legen, zu setzen und nicht auf die Dinge von hier auf der Welt? So sucht das, was droben ist. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ich wette, viele werden familiär sein mit der Redewendung, dass man zu himmlisch gesinnt sein kann, um auf Erden irgendwie nützlich sein kann. Ist das, worüber Paulus hier spricht? Dass wir einfach die ganze Zeit rumsitzen sollten und uns nicht kümmern sollten über die Dinge in der Welt, einfach nur über den Himmel nachsinnen sollen? Sicherlich gibt es einige Abzweigungen, Sekten von Christen, die genau dies dachten, Eremiten und Mönche, Nonnen, die sich von der Welt zurückziehen und den ganzen Tag damit verbringen, zu beten und über Gott nachzusinnen. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, worüber Paulus hier spricht. Sondern was ich hier sehe und viele, die darüber schreiben, über die Passage, ist, dass Paulus den Gläubigen anruft, seine Zuneigung auf den richtigen Ort zu setzen. Dass er diejenigen, die Dinge, die himmlisch sind, als wichtiger achten sollte als die Dinge, die auf Erden sind. Matthew Henry erklärt es so oft in seinem Kommentar: Dinge auf Erden widerstreben den Dingen droben. Wir dürfen sie nicht verwöhnen, noch von ihnen zu viel erwarten, dass wir unsere Zuneigungen auf sie richten. Wir sollen unsere Zuneigungen auf den Himmel richten, denn Himmel und Erde stehen einander gegenüber. Und ein vollkommenes Ansehen beider ist miteinander unvereinbar. Und die Vorherrschaft unserer Zuneigungen für den einen wird entsprechend unsere Zuneigungen für den anderen schwächen und abhalten. Jesus selbst sprach genau darüber in Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 21, wo er schreibt: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Es ist essentiell, dass der Christ seine Prioritäten ordentlich setzt. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir sind einfach Pilger, Wanderer, Botschafter Christi in einem fremden Lande. Wenn wir unseren Sinn, unsere Identität, unsere Bedeutung in dieser Welt suchen, wenn wir versuchen, hier Wohlstand und Ruhm anzusammeln, wenn wir versuchen, unsere Herzen zu füllen mit der Unterhaltung und den genüsslichen Sünden dieser Welt, dann betrügen wir uns und unseren Gott. Und dann häufen wir an für uns Schätze in einem Ort, wo Motten und Ratten sie zerstören. Und wir werden nichts davon mit uns mitnehmen. Wie Hiob sagt in Kapitel 1, Vers 21, nackt bin ich von meiner Mutterleib gekommen und nackt werde ich zurückkehren. In einem wunderschönen Paradox führt diese himmlische Gesinnung nicht dazu, dass wir kein irdisches Gut haben, sondern gerade das Gegenteil geschieht. Paulus hatte wie wir in der letzten Woche gesehen hatten, dass all diese weltlichen und selbstzentrierten Regeln und Ordnungen der Asketen von falschen Lehrern nichts tut, um unsere fleischlichen Begierden zu besiegen. Aber wenn wir himmlisch gesinnt sind, dann werden wir sie besiegen. Paulus zeigt dies häufig, wie Kommentatoren bemerken. Wir sehen das auch in Römer Kapitel 12, Vers 21, wo er sagt, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Übel mit Gutem. In Römer Kapitel 12, Vers 14. Aber zieht den Herrn Jesus Christus an. Und bereitet euch nicht vor, dem Fleische zu gehorchen, seine Verlangen zufriedenzustellen. Galater 5, Vers 16. Ich sage, wandelt durch den Geist und ihr werdet nicht die Begierden des Fleisches zufriedenstellen. Durch diesen Fokus auf Christus und auf das, was geistlich ist, können wir die Dinge von droben suchen, wie Paulus in Vers 1 sagt. Das bedeutet, wir können dann die Dinge tun, die der Christ berufen ist zu tun. Wir sind befreit und fähig, tatsächlich unseren Gott zu lieben und unsere Nächsten. Also unsere himmlische Gesinnung hilft uns, das irdisch Gute zu tun. William Hendrickson, er sagt das auf eine ganz schöne Weise. Diejenigen, die die Dinge von droben suchen, sind nicht diejenigen, die Schatten suchen, sondern die unschätzbare Schätze suchen. Es sind nicht diejenigen, die ihre Pflicht vergessen im Hier und Jetzt. Ganz im Gegenteil, sie sind höchst praktisch gesinnt, denn die Gnaden, die sie erhalten haben, befähigen sie nicht nur, den Sieg zu erlangen, Sieg um Sieg in ihrem Kampf gegen fleischliche Begierden, sondern auch wahrhaftig das Salz auf Erden und das Licht der Welt zu sein. Etwas konkreter, wie sieht das aus? Vers 12 bis 17 in diesem Kapitel gibt uns eine grobe Übersicht, Kapitel 3 in Kolosse, was das Resultat dieser himmlischen Gesinnung ist, dieser himmlischen Ausrichtung. Schlagt es gemeinsam mit mir auf, wenn ihr noch nicht da schon seid. Kapitel 3, Vers 12 bis 17 in Kolosser 3. So ziert nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Was für eine schöne und aufrüttelnde Liste. Was für ein Leben, auf das wir anstreben sollten. Und wie sehr schaffen wir das jeden Tag nicht? Und doch gibt uns Jesus noch einen volleren, umfassenderen Bericht davon, wie wir leben sollten in Matthäus Kapitel 22, die Verse 37 bis 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dies sind Gebote, denen wir niemals gerecht werden können. Und es sind Gebote, die wir nicht erfüllen können durch die Vorsätze und Regeln menschlicher Religion und Philosophie. Und erst recht nicht mal äußerlich, noch weniger innerlich. Geschwister in Christus, wahre Liebe für Gott und für unsere Nächsten kann einzig kommen durch das Heil und die Wiedergeburt, die in Christus gefunden wird. Und wahres Wachstum in Liebe für Gott und unsere Nächsten kann einzig gefunden werden im Werk des Heiligen Geistes. Versuche nicht, geistlich zu wachsen in deinem Glauben und in deinem Gang mit Christus, indem du Regeln befolgst und gute Werke tust. Stattdessen konzentriere deine Zuneigungen nach oben auf den Himmel. Geh zum Herrn im Gebet, lese das Wort. Empfange die Gnadenmittel. Denn das ist die Weise, die Grundlage, aufgrund welcher wir Gottes Gebote befolgen können und gute Werke tun können. Das ist das Benzin für ein Leben, das Christus ehrt. Das bringt uns zu unserem zweiten und letzten Punkt, die christliche Hoffnung. Bis zu diesem Punkt in seinem Brief an die Kolosser hat Paulus sich ausführlich auf das, was geschehen ist, konzentriert. Das Leben und Werk Christi auf Erden, das Heil des Gläubigen und das Wachstum der Kolosser Kirche. Außerdem hat er sich eingehend auf das konzentriert, was passiert ist oder was gerade passiert. Die Liebe und Hoffnung, die die Kolosser haben. Das anhaltende Gebet Paulus und seiner Gefährten für sie. Den Kampf gegen die Irrlehre und die Notwendigkeit, himmlisch gesinnt zu sein. Doch die Voraussicht, die Zukunftssicht, die Hoffnung des Christen wurde ausgelassen oder in dem Hintergrund gelassen. Es wurde nicht wirklich ausgeführt. Das Königreich Gottes ist hier. Das schreit Paulus. Und er hatte bisher noch nicht so sehr geschrieben, wie das Königreich noch nicht hier ist. In den Versen 3 bis 4 macht er endlich explizit die Hoffnung des Christen. Den Grund, warum unsere Rettung so eine gute Nachricht ist, warum wir auf den Himmel ausgerichtet sein sollten, warum wir jedwedes Leid in diesem Leben ertragen sollten, ohne unseren Glauben zerstört zu haben. Lasst uns gemeinsam die Verse 3 bis 4 lesen. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Die erste Phrase, die hier heraussticht, ist, dass unser Leben verborgen ist mit dem Christus in Gott. Was heißt das genau? Es gibt einige Auslegungen davon. Die meisten ergänzen sich einander. Einerseits könnte bedeuten, dass wir verborgen sind mit Christus in Gott, dass wir mit Christus vereint sind, zusammengewachsen sind. Er hat für unsere Sünden gezahlt, seine Rechtschaffenheit gilt uns und durch ihn können wir die Gegenwart Gottes betreten. In einem anderen Sinn könnte das Verborgensein mit Christus zeigen, dass unser Heil fest ist, sicher ist. Genau wie das, was vergraben ist unter dem Grund oder in einem Safe außer Sicht eingeschlossen ist. Die sind ja sehr sicher vor denjenigen, die rauben oder sie zerstören wollten. Auf dieselbe Weise ist unser Leben mit Christus sicher. Niemand kann es stehlen. Wie Paulus in Römer 8 sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten noch Fürsten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendetwas anderes in der gesamten Schöpfung uns zu trennen vermag von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Schließlich könnten wir dieses Verborgensein in Christus verstehen als, wie die Welt versteht, dass wir und welche Beziehung wir mit Christus haben. Während es möglich ist, dass die Welt äußerlich sehen kann, dass wir behaupten, Christen zu sein, was es bedeutet, Christ zu sein und wie es unser Leben berührt, ist es doch nicht möglich für sie, die inneren Erfahrungen unseres Glaubens anzusehen, die wirkliche Veränderung, die stattfindet in der Erneuerung, in der Wiedergeburt. Die Weltanschauung, Werte und Entscheidungen eines Christen sind darauf oder begründen sich darauf, dass sie nach oben ausgerichtet sind, die Dinge des Himmels suchen und nicht die Dinge auf Erden. Und das macht letztlich für einen nichtgläubigen Betrachter keinen Sinn. Es scheint für sie im Bestfall fehlgeleitet, im Schlimmstfall übel, böse und sie verdammen, weil es die Dinge auf der Erde verdammt und nicht schätzt. Diese letzte Weise, das Verborgensein in Christus mit Gott zu verstehen, fügt sich gut ein in das, was Paulus direkt danach sagt. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet ihr auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Weil die Welt uns so missversteht und feindlich gesinnt ist, werden Christen und das Leben der Kirche durch Verfolgung gezeichnet. Gläubige auf der ganzen Welt und durch die gesamte Geschichte hindurch wurden verlacht, diskriminiert, ins Versteck oder ins Exil gezwungen, verfolgt oder für den Glauben getötet. Die meisten weltlichen Philosophien und Religionen versprechen uns unser bestes Leben jetzt. Aber das wahre Christentum wurde häufig gezeichnet oder hat häufig diejenigen, die ihm anhängen, dadurch ausgezeichnet, dass sie mehr leiden als alles andere. Und selbst in einer freien und ziemlich toleranten Gesellschaft wie heutigen Deutschland oder den Vereinigten Staaten finden wir uns häufig an den Rand der Gesellschaft ausgedrängt und verachtet, weil unsere Gesellschaft gebaut ist, den Menschen zu verherrlichen. Dass dies erlaubt ist, dass Gott erlaubt diese Verfolgung seines Volkes und die Blasphemie der Welt gegen ihn, zeigt nicht, dass Christen närrisch sind oder ihr Leben verschwenden, noch zeigt es, dass Gott nicht allmächtig ist. Vielmehr ist es ein wunderbares Schauspiel von Gottes Langmut, Geduld, jeden Tag, an dem die Sonne aufgeht und niederfährt und die Angelegenheiten des Menschen wie gewohnt fortfahren, ist ein wunderbares Schauspiel der Barmherzigkeit Gottes und eine Gelegenheit für jeden einzelnen Menschen und jeder einzelne Mann und Frau, dasjenige zu erkennen, was ganz klar ist, nämlich, dass Jesus Christus der Herr ist. Jeden Tag, den wir als Gläubige hier auf Erden haben, ist nicht ein Tag, an dem wir uns von der Welt in Widerwärtigkeit irgendwie zurückziehen, sondern ein Tag, in dem wir mit der Welt in Berührung treten, in Gnade und Liebe. Treu und ohne zurückzuschrecken, verkündigen wir oder dürfen wir verkündigen die Wahrheit des Evangeliums und des Wortes Gottes durch unsere Worte und unsere Handlungen. Und doch sind diese Tage der Barmherzigkeit nicht endlos. Die Märtyrer im Himmel schreien zu Gott, wie wir in Offenbarung Kapitel 6, Vers 10 sehen und Vers 11. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit warten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Wenn einst die letzten der Auserwählten durch die Gnade Gottes errettet würden und die letzten der von Gott auserlesenen Märtyrer seine Aufgabe vollendet hat, wird Christus wiederkommen. Er wird wiederkommen. Die Gnadenzeit wird zu Ende sein. Die Zeit von Herrlichkeit und Gerechtigkeit und Gericht wird stattfinden. Jesus selbst erzählt das in Matthäus 24, die Verse 29 bis 31. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Die Gesetzlosen werden verdammt werden zu einer Ewigkeit von Leid, die dem unendlich großen Verbrechen, Gott nicht anzuerkennen als ihren König, entspricht. Und Christi-Volk wird nicht weiter verborgen sein. Wir werden empfangen das, was in Christus für uns verborgen wurde. Wir werden mit ihm erscheinen in Herrlichkeit. Und all das Leid und das Schmerz und die Trauer dieses Lebens werden vergehen. Und wir werden den Sinn aller Dinge vor unseren eigenen Augen sehen. Lass mich beenden mit dieser Beschreibung dieser Szene. Die Szene des Hochzeitsfestes des Lammes, wenn Christus mit seiner Kirche letztendlich in Person wieder vereint werden. In Offenbarung Kapitel 19, die Verse 6 bis 9. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen, Halleluja! Denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich und danken dir für deine Güte zu uns, dass auch wenn wir Proben und Schwierigkeiten und Verfolgung in diesem Leben erleben, dass wir dennoch vorausschauen können, uns vorfreuen können, nicht mit einer unsicheren, wackeligen Hoffnung, sondern mit einer festen zur Wiederkehr, der Wiederkunft deines Sohnes, unseres Heilands. Dass wir uns vorfreuen können auf das Ende dieser zerbrochenen, durch Sünde verzerrten Welt und auf den Anfang einer neuen Welt, wo alle Dinge neu gemacht werden, wo wir in deiner Gegenwart für immer sein werden. O Herr, wir bitten all diese Dinge im Namen deines Sohnes und unseres Heilands, Jesus Christus. Amen.